Willkommen zu Faszination Medizin, einem Podcast aus der Uniklinik RWTH Aachen. Hier geht es um Menschen, die Medizin und Wissenschaft weiterdenken und die Zukunft des Gesundheitswesens gestalten. Wir wollen sie kennenlernen, wollen herausfinden, was sie persönlich antreibt, was sie inspiriert, wie sie die Leidenschaft für ihr Fachgebiet entdeckt haben und was sie dem medizinischen und wissenschaftlichen Nachwuchs mit auf den Weg geben möchten.
Eigentlich war mein Ziel immer so die Transplantationschirurgie, weil die mich auch schon seit der Doktorarbeit und auch während der Klinik halt immer begleitet hat. Also aktuell arbeiten wir an der Entwicklung einer neuen Organkonservierungslösung für abdominelle, also aus dem Bauchraum kommende Organe, also Leber, Niere, Bauchspeicheldrüse, Pankreas zum Beispiel. Wir werden sicherlich also Primatenforschung weiter reduzieren können. Wir werden auch weiter schwer belastende Tierversuche reduzieren können. Aber in bestimmten Bereichen werden wir wahrscheinlich noch auf absehbare Zeit darauf angewiesen sein.
Faszination Medizin. Ich habe heute einen weiteren interessanten Gesprächsgast. Ich bin hier im Institut für Versuchstierkunde der Uniklinik RWTH Aachen. Im gut klimatisierten Untergeschoss des Hauses mit einem schönen Blick nach draußen. Ich begrüße Sie, Herr Professor Teuber.
Danke, Herr Brandstätter.
Diesmal müssen wir einen etwas längeren Angang nehmen, glaube ich, wie Sie hier hingekommen sind. Aber erstmal vielleicht die ganz grundsätzliche Frage. Ich weiß, Sie kommen aus dem Ruhrgebiet. Ich weiß, Sie waren Facharzt Chirurgie. Vielleicht können Sie das ein bisschen mehr ausführen. Wie sind Sie zur Medizin gekommen und über welche Stationen sind Sie sozusagen hier hingekommen?
Ich habe in Bonn und in Pittsburgh Medizin studiert und das war schon quasi die erste Umleitung, weil mein damaliger Doktorvater hat einen Forschungsaufenthalt in Pittsburgh, Pennsylvania gehabt und so bin ich auch in Kontakt gekommen mit der Forschung, weil damals gab es eine Kooperation der Universität Bonn mit der Universität Pittsburgh und so konnte ich dann im praktischen Jahr meine Tertiale in Pittsburgh machen, was eine sehr große Erfahrung war. Und so habe ich dann auch eigentlich meinen Weg über den Umweg Transplantationsmedizin gefunden, weil in den 90er Jahren war Pittsburgh quasi das größte Transplantationszentrum der Welt. Und da wurden zum Beispiel 1000 Lebern im Jahr transplantiert.
Okay, vielleicht so als kleiner Vergleichsmaßstab für die Kolleginnen und Kollegen, die uns gerade zuhören. Wir hier in Aachen, wenn wir so auf die 60 kommen, dann ist das ein sehr gutes Jahr. Ne? So, ja. Da muss man auch ordentlich Anlauf nehmen. Ja, okay. Und es wäre für Sie keine Option gewesen, weiter zu operieren?
Oder? Doch, das war eigentlich der Plan und das hat mich auch immer fasziniert. Und deswegen habe ich auch so ein paar größere europäische Zentren wie das King's College in London auch besucht, was damals somit das größte europäische Zentrum war. Die haben dann damals so 220 Lebern im Jahr transplantiert. Und eigentlich war mein Ziel immer so die Transplantationschirurgie, weil die mich auch schon seit der Doktorarbeit und auch während der Klinik halt immer begleitet hat. Und darüber bin ich dann aber immer weiter abgedriftet, weil ich auch schon eine tierexperimentelle Doktorarbeit gemacht habe. Und so bin ich dann irgendwann in der Versuchstierkunde / experimentellen Chirurgie gelandet.
Ist dafür einen klassischen Werdegang, also Ihre Kolleginnen und Kollegen an anderen Lehrstühlen, die dort unterwegs sind, sind das auch so Kollegen, die dann irgendwann im Rahmen des Operierens und der Chirurgiepraxis ihren Neigungswandel entdeckt haben? Oder kann man das irgendwo studieren?
Nein, ne? Nee, eher nicht. Also alle meine Kollegen in der Versuchstierkunde sind ja eigentlich Tiermediziner. Ich bin so ein bisschen der Kolibri in dem Fachbereich, weil ich halt über die experimentelle Chirurgie gekommen bin. Aber das ist so ein bisschen in Deutschland historisch bedingt gewesen, weil früher viele chirurgische Lehrstühle quasi Tierhaltung betreut haben und es früher auch viel mehr Professuren für experimentelle Chirurgie gab oder auch chirurgische Forschung, wie man das heute nennt. Und die dann halt traditionell so, weil historisch gewachsen, dann die Tierhäuser mit betreut haben. Das hat sich so ein bisschen im Laufe der letzten 2 Jahrzehnte geändert, aber das war so ein bisschen vielleicht der historische Hintergrund.
Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, es gibt so einen Eisbergblick auf die Versuchstierkunde, was glaube ich auch dem öffentlichen Diskurs geschuldet ist, der nicht immer ganz so einfach, weil faktengesättigt ist, sondern auch immer ein bisschen emotionsdurchtrieben. Ich glaube, dass es eine enorme Rolle im Rahmen der Ausbildung und der klinischen Forschung spielt, was Sie hier tun. Würden Sie das auch so sehen? Also haben Sie auch das Gefühl, dass es gewissermaßen unter Deck eigentlich ganz viele Bereiche berührt und sehr interdisziplinär ist?
Absolut, aber auch das ist so ein bisschen historisch in Deutschland gewachsen, weil wir Wissenschaftskommunikation ja auch erst, sag ich mal, seit einem Jahrzehnt entdeckt haben. Im Vergleich dazu zum Beispiel in England gibt es so Bestrebungen wie Understanding Animal Research, wie wir das hier ja nennen, ist so Tierversuche verstehen seit mehr als 20 Jahren. Und ich glaube, das gilt aber für viele Bereiche auch. In Pittsburgh damals gab es jeden Freitag eine Seite in der Pittsburgh Gazette, Neues aus dem University of Pittsburgh Medical Center. Also man hat viel mehr für den Laien wissenschaftliche Inhalte aufbereitet. Und das Universitätsklinikum in Pittsburgh war immer einer der Top 5 Arbeitgeber in der Region. Also auch da war viel mehr positiv besetzt. Und da hat man auch von Anfang an viel mehr und sehr offen und transparent über Tierversuche gesprochen. Und Thomas E. Stasel, eigentlich der Pionier der Lebertransplantation, der auch in Pittsburgh Ordinarius war für Transplantationschirurgie, der hat zum Beispiel auch ganz früh Xenotransplantationen gemacht. Und auch diese, also die Übertragung von tierischen Organen quasi auf den Menschen, zum Beispiel mal Schimpansenlebern transplantiert, wurden immer sehr transparent auch in die Öffentlichkeit kommuniziert.
Ist ja, wir hatten gerade kürzlich erst in einem anderen Gespräch rund ums Thema Niere, kamen wir auch auf das Thema Xenotransplantation zu sprechen. Und ich glaube, vor ein paar Tagen auch gelesen zu haben, dass tatsächlich, ich glaube, in den Staaten ein Mann mit einer Schweineniere nach einigen Monaten verstorben ist, aber das Thema Xenotransplantation hat ja ordentlich Fahrt aufgenommen. Also das kann man, glaube ich, in letzter Zeit schon so sagen.
Absolut. Also früher auf den Kongressen wurden die immer so als komplette Außenseiter betrachtet und man hat immer ein bisschen euphemistisch über die Kollegen gesagt, Xenotransplantation has a great future and will always have. Also das hat man jahrelang genau nie so in der Realität ankommen gesehen und tatsächlich jetzt über neue Methoden wie CRISPR-Cas, womit man halt das Genom viel zielgerichteter manipulieren kann, ist es tatsächlich gelungen, also eine Vielzahl von solchen gentechnischen Veränderungen, damit so ein Schweineorgan viel mehr dem menschlichen Organ ähnelt, zu implementieren und das hat auch zu man muss klar sagen, einem Durchbruch geführt, weil wenn man das vergleicht mit der Überlebensrate der ersten Transplantationen von Mensch zu Mensch, haben jetzt die Xenotransplantationen von tierischen Organen auf Menschen länger gehalten als die ersten Transplantationen. Und das zeigt eigentlich, dass diese chirurgische Technik da schon ausgereift ist und man jetzt viel mehr die immunologischen Grundlagen verstanden hat und das wird sich sicherlich jetzt rasend schnell entwickeln.
Wir machen ja heute quasi keinen Podcast, bei dem wir die grundsätzlichen Fragen der ethischen Vertretbarkeit von reichender Forschung eruieren wollen. Ich weiß das aus eigener Erfahrung, dass Sie da immer sehr diskussionsbereit und auch offen und sehr transparent sind. Ich würde eher fragen in die Richtung, wo sind denn Ihre Forschungsinteressen? Also was sind Themen, die Sie gerade Blick auf die experimentelle Chirurgie besonders interessieren?
Also aktuell arbeiten wir an der Entwicklung einer neuen Organkonservierungslösung für abdominelle, also aus dem Bauchraum kommende Organe, also Leber, Niere, Bauchspeicheldrüse, Pankreas zum Beispiel, und haben da auch ein Spin-up, also eine Ausgründung aus der Universität heraus gemacht, die Vivalix GmbH. Und wir wollen halt diese Forschungsergebnisse jetzt in die Klinik bringen, sprich also die Lösung so weit entwickeln, dass man ein Produkt hat, was man dann beim Menschen einsetzen kann. Und die Besonderheit daran ist, dass man halt heutzutage nicht mehr die Organe, wenn sie außerhalb des Körpers sind, einfach auf Eis lagert, sondern auch mittels einer maschinellen Pumpkonstruktion wie mit so einer kleinen Herz-Lungen-Maschine außerhalb des Körpers viel besser mit Nährstoffen und Sauerstoff versorgen kann, damit die mit einer besseren Qualität hinterher transplantiert werden können, bis zu, mit der Lösung wird es dann in Zukunft sogar möglich sein, Nieren bei quasi Körpertemperatur vorher aufzuwärmen und zu schauen, wie die funktionieren, um sicherzugehen, dass sie nach der Transplantation funktionieren oder aber auch, wenn man vorgeschädigte Nieren hat, die vielleicht sogar so vorher zu rekonditionieren oder medikamentös zu behandeln, dass der Schaden, den die Niere zum Beispiel durch den Herzstillstand des Spenders vorher erlitten hat, dann auch noch quasi repariert werden kann. Und das sind so zentrale Themen, die wir halt auch beforschen und wo wir hoffen, dass wir dann tatsächlich auch den Sprung aus der Grundlagenforschung in die Klinik dann tatsächlich vollziehen können.
Es ist das, Herr Professor von Dran zum Beispiel mit Maschinenperfusion der Leber bezeichnet im Rahmen der Transplantation?
Ja, genau das. Und da arbeiten wir auch eng mit den Chirurgen zusammen. und haben gemeinsame Forschungsprojekte, um das Ziel quasi zu erreichen.
Ist es hier vielleicht mal ein schlagender Vorteil, dass Sie selber Chirurg sind und nicht Veterinär?
Absolut, weil ich natürlich darüber die Brücke vielleicht besser schlagen kann, weil ich auch weiß, wie es quasi in der Klinik aussieht, also wo der sogenannte Medical Need ist und was wir da tun. Aber deswegen haben wir hier ein großes, auch veterinärmedizinisches Team, wo wir alle unsere verschiedenen Kompetenzen einbringen und, glaube ich, sehr gut zusammenarbeiten.
Gibt es noch einen Bereich? Ich hatte mal auch irgendwann in der Vergangenheit etwas von einem Gefäßkleber, das hatte ich mal irgendwann mitgekriegt. Konnte mir es am Anfang gar nicht wirklich vorstellen, bis ich dann mal gesehen habe, wie frickelig es ist, ein Gefäß zu nähen. Da habe ich mir dann gedacht, okay, jetzt käme ich auch auf die Idee, es zu kleben. So, solche Themen spielen auch eine Rolle?
Ja, also was wir hier tatsächlich vorrangig beforschen, sind wirklich translationale Themen, also die relativ nah an der Klinik sind. Und dazu gehörte auch die Entwicklung zum Beispiel von einem polyurethan-basierten Gewebekleber, der jetzt nicht nur für Gefäße, aber auch eingesetzt werden kann. Und damit konnte man zum Beispiel auch nach einer Leberresektion die Resektionsfläche, also da, wo man die Leber abgeschnitten hat, versiegeln, damit man a. die Wundheilung unterstützt, b. das Verkleben anderer Organe an diese Schnittfläche verhindert und c. auch zum Beispiel solche Gallenleckagen verringert. Und der Vorteil an diesem Polyurethankleber ist, dass der durch körpereigene Enzyme abgebaut werden kann und der quasi nach 8 bis 10 Monaten dann auch quasi nicht mehr vorhanden war. Und die Zeit aber dann tatsächlich die Wundheilung unterstützt. Und bei den Gefäßen war es so, dass man immer zwar noch Nähte gebraucht hat, aber man auch damit das quasi Nahtlager versiegelt hat. Und der Vorteil war, der konnte auch unter feuchten Bedingungen abbinden und war gleichzeitig noch elastisch. Und damit hat man viele, sag ich mal, Probleme gleichzeitig beheben können.
Wenn man jetzt so ein bisschen einen Blick in die Zukunft wirft, es gibt ja diverse Überlegungen, dass wir künftig keine vergleichende Forschung in dem Maße mehr brauchen wie heute, weil wir über KI modellieren können. Wir können Organoide züchten und können uns sozusagen den Tierversuch in der Petrischale quasi anschauen. Würde ich mir fast vorstellen, Sie haben diesen ganzen Aufwand, den Sie hier unten ja nun auch logistisch betreiben, nicht ohne Grund. Sie würden es wahrscheinlich auch anders machen, wenn es anders ging. Sind das für Sie Modelle, die tatsächlich irgendwie realitätsgesättigt sind, oder haben Sie das Gefühl, es ist noch mehr Wunschdenken?
Ich fange ja vorher an. Also erstens bin ich natürlich ein Fan eines jeglichen wissenschaftlichen Fortschritts und wir sind froh, dass wir sogenannte Organoide oder auch humanisierte Tiermodelle haben, weil wir damit zum Beispiel sehr patientennah Gewebe, nehmen wir mal das Beispiel Brustkrebs, einer Brustkrebspatientin nehmen können, in einem Organoid züchten können, das dann chemotherapieren können und dann sehen können, wie gut funktioniert diese Chemotherapie. Das ist aber immer ein sehr reduktionistisches, artifizielles Modell. Und bis heute sind wir halt nicht in der Lage, deswegen auf komplexe Tiermodelle zu verzichten. Nehmen wir mal das Beispiel, es gibt kein Petrischalmodell Organoid, wo Sie eine Leberresektion simulieren können, wo die Leber nachwächst. Weil in dem Moment, wo Sie Zell-Zell-Interaktionen haben oder Stammzellen einwandern oder etwas tun müssen, und das vor allen Dingen über einen Zeitraum von mehreren Monaten, so ein Organoid halten Sie im Moment also 2 bis 4 Wochen tatsächlich mit Zellinteraktion am Leben, und dann ist das schon sehr komplex. Ich glaube schon, dass sich da sehr viel entwickeln wird. Ich glaube aber auch, dass wir auf absehbare Zeit einfach aufgrund der Komplexität in vielen Bereichen nicht auf Tierversuche verzichten können. Und was ich schon denke, ist, dass bestimmte Toxizitäts-, also Giftigkeitsprüfungen als erstes zu ersetzen sind, weil wir da sehr, sehr viele Daten über die letzten auch 60 Jahre gesammelt haben und dann, glaube ich, auch mittels künstlicher Intelligenz in der Vorhersage besser werden. Das hat aber immer dann seine Grenzen, wenn Sie zum Beispiel eine neue Substanzklasse haben, weil dann haben Sie eben keine Daten mehr. Ne? Und das gilt auch für neue Kombinationen manchmal, weil Kombinationen sich dann potenziert anders verhalten als einfach 1 oder 2 alte Substanzklassen. Und dann ist man halt da immer am Limit. Und um das vielleicht auch nochmal zellulär klar zu machen, also wir sind bisher noch nicht mal in der Lage, den Metabolismus einer kompletten Zelle komplett zu simulieren, weil er so komplex ist.
Ne? Okay, das ist natürlich schon eine Ansage. Wenn ich auf der anderen Seite sehe, es gibt so Trendbegriff wie Emergenz einerseits, aber auch die Forschungsrichtung Organ Crosstalk, dass ich verstehe, dass Organe nicht isoliert voneinander funktionieren, sondern immer in einem hochkomplexen Wechselspiel, was manchmal mehr ist als die Summe seiner Teile. Mhm. dann würde das Argument ja auch dafür, sozusagen Ihre Argumentation ein Stück weit noch in die Karten spielen, dass man sagt, es ist doch komplexer, um es nur in der Petrischale reduktionistisch zu simulieren, weil es passieren auch lauter Dinge, die wir vielleicht als allererstes so gar nicht mit im Blick haben, die wir in einem lebenden Organismus sehen müssen.
Genau so. Also in dem Moment, wo ich immer eine zelluläre Interaktion habe, wird es ja maximal komplex. Und vor allen Dingen das dann über einen längeren Zeitraum hinaus, sind wir in keiner Weise in der Lage, das im Moment weder in der Petrischale noch im Computer zu simulieren. Und gerade wenn es auch darum geht, also wie eine Stammzelle sich über die Zeit zu einer anderen Zellpopulation entwickelt oder wenn Sie, nehmen wir mal das Beispiel wieder der Organtransplantation, Abstoßung haben, was ein immunologischer Prozess ist, wo ja das Immunsystem mittels Antigenpräsentation aufgeweckt wird quasi. Das sind alles Prozesse, die so komplex und über so einen langen Zeitraum ablaufen, von akuter bis chronischer Abstoßung, die über mehrere Monate geht, ist das nichts, was Sie also simulieren oder anders machen können. Dazu wird man in einem Säugetierorganismus halt wahrscheinlich diese Forschung machen müssen.
Vielleicht so als Laie gefragt, wie vergleichbar sind denn die Ergebnisse, wenn ich jetzt versuche, einen Sachverhalt zu entschlüsseln und ich gehe über Art- und Gattungsgrenzen hinweg und versuche das dann bei einer Maus oder einer speziell gezüchteten Laborratte mir genauer anzugucken. Haben Sie dann, also wie stark ist die Evidenz, die ich damit erzeuge?
Ja, das ist ein genereller Vorwurf, der auch generell von Tierrechtlern gemacht wird, dass also die Übertragbarkeit von Tierversuchen ja gar nicht gegeben wird. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt mal in die vergleichende Medizin oder auch Biologie zurückgehen, muss man sagen, erstens gibt es ähnliche Organsysteme in fast allen Säugetieren. Ne? Also auch Ratten und Mäuse haben Leber, Niere, Lunge und so weiter, die gleiche Funktion erfüllen. Sie können mit den gleichen Messmethoden zum Beispiel im Blut Parameter messen. Was sie haben, was man berücksichtigen muss, sind zum Beispiel andere Zeitverläufe, weil Mäuse werden zum Beispiel nur 2, 2,5 Jahre alt. Aber wir wissen zum Beispiel auch aus dem Bereich der Organtransplantation, die gesamte chirurgische Technik und auch die Übertragung von Organen basiert auf tierexperimentellen Ergebnissen. Also wie man eine Leber transplantiert, das wurde erstmalig auch in Hunden gezeigt. Auch, dass es möglich ist, dass man quasi eine Niere von rechts auf links transplantiert und dass das per se möglich ist. Auch die Gefäßanastomose, wofür Alexis Carrel den Nobelpreis mal bekommen hat, ist quasi tierexperimentell entwickelt worden. Und man muss sich natürlich klar darüber sein, auch schauen, hat das eine klinische Relevanz, funktioniert das so? Und wir haben in so einer Forschergruppe auch genau das untersucht, wie übertragbar sind diese Ergebnisse. Und man muss natürlich sicherstellen, dass das Modell, was man dafür auswählt, auch das Richtige ist, um halt auch so eine Fragestellung zu beantworten. Das ist im Bereich der Transplantationsmedizin Schweinen, wo man zum Beispiel Nieren transplantiert, aber hinreichend gezeigt, dass das ein sehr valides Modell ist und das wird deswegen auch regelhaft von den regulatorischen Behörden, wie zum Beispiel der FDA in Amerika oder dem BfArM hier in Deutschland gefordert, bevor man zum Beispiel klinische Studien in der Transplantationsmedizin macht, dass solche zum Beispiel Organkonservierungslösungen dann in einem Schweinetransplantationsnierenmodell getestet worden sind.
Nehmen Sie denn im Ausland grundsätzlich eine andere Wertigkeit, eine andere Stellung wahr der vergleichenden Forschung im Verhältnis zu Deutschland?
Ja, das hängt natürlich aber auch mit der unterschiedlichen, sag ich mal, Historie zusammen. In Amerika, glaube ich, ist grundsätzlich Forschung positiver besetzt. Und auch in vielen anderen Ländern, also wie Frankreich oder Spanien, wird viel mehr, glaube ich, auf die positiven Ergebnisse hingewiesen, als wir das tun. Aber das ist vielleicht auch so ein deutsches Phänomen, dass wir ja oftmals erst Probleme sehen und in einem zweiten Weg die Opportunities.
Wenn Sie jetzt an junge Medizinerinnen und Mediziner denken, die im Rahmen ihres Studiums mit diesen Dingen konfrontiert werden, das erste Mal, vielleicht werden sie auch Diskussionen dort führen, aber vielleicht geht das in weiten Teilen doch recht reibungslos, weil ich mir vorstellen kann, viele haben sich im Vorfeld schon damit beschäftigt, dass man auch an Präparaten wird arbeiten müssen, auch an Leichen wird arbeiten müssen. Irgendwo muss man ja auch mal üben. Ich finde das auch als Patient ganz beruhigend, wenn man den Weg so läuft. Aber was würden Sie den Leuten mit auf den Weg geben, wenn die sozusagen mit ihrem Fach das erste Mal auch Berührung haben? Gibt es irgendwas, was ich besonders beachten muss?
Eigentlich nicht. Neugierig sein, Fragen stellen und dem auch gerne kritisch gegenüberstehen. weil oftmals sind das, ich glaube, Vorbehalte, die man hat, weil man sich vorher noch gar nicht eingehend mit dem Thema beschäftigt hat. Also mein gleiches Beispiel ist immer Organspende. Ich kenne ganz viele Leute auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die dem erstmal ablehnend gegenüberstehen, weil das natürlich bedeutet, dass sie sich mit ihrem Ableben ja beschäftigen müssen, was ja erstmal auch nicht immer schön ist. Und wenn man denen dann nochmal erklärt, also wie viele Menschen eigentlich bei so einer Organspende eingebunden sind, auch diese Angst, also wenn ich einen Organspendeausweis habe, werde ich im Krankenhaus ja gar nicht mehr so gut versorgt, ne? Dass ich den auch mal klar mache, wie ein Polytrauma bei uns versorgt wird und dass das nicht das Erste ist, dass wir nach dem Organspendeausweis suchen, ja? Sondern wir erstmal versuchen natürlich dem Patienten zu helfen. Glaube ich, ist das erstmal die gesunde Neugier und erstmal an das Thema herangehen und dann kritisch Fragen stellen. Und dann, glaube ich, kann man beidseitig da, glaube ich, viel mehr Verständnis tatsächlich wecken.
Ich glaube, es gibt auch ein Weiterbildungskurriculum, Laboratory Animal Science oder sowas in der Art, hatte ich gesehen, gelesen, gehört. Können Sie dazu noch einen Satz sagen?
Ja, wir haben hier einen zweijährigen postgraduierten Masterstudiengang an der RWTH etabliert. Halt zum Master of Laboratory Animal Science, der auch mit dem europäischen quasi Zertifikat der FELASA, das ist so die gemeinsame Dachorganisation der Versuchstierkundler in Europa, endet als Specialist in Laboratory Animal Science, wo wir mit verschiedensten Kooperationen international ein Curriculum anbieten, was auch tatsächlich über Ersatz- und Ergänzungsmethoden zum Tierversuch, über Planung von Tierversuchen, Auswertung von Tierversuchen und Regulatorik in den verschiedensten Bereichen, also Zulassung von Medizinprodukten, Pharmaka und so weiter angeht, das aufgestellt haben und wo wir vor 10 Jahren bereits also digitale Vorlesungen gehalten haben. Damals gab es noch gar keinen Zoom, sondern Adobe Connect. Okay. Ja, und ja, genau. Und wo wir, glaube ich, insgesamt jetzt ein ganz gutes Netzwerk etablieren konnten und auch da sehr offen sind und auch einen großen Teil jetzt mittlerweile mit verschiedensten Bereichen, auch Pharmafirmen im Bereich 3R, also ne, Reducement, Refinement, Replacement zusammenarbeiten und auch schulen, welche Ersatz- und Ergänzungsmethoden gibt es, aber wo haben die auch ihre Grenzen und wo muss man vielleicht auch noch Tierversuche machen.
Eine Frage, die mich noch so ein bisschen umtreibt oder die mich beschäftigen würde, jetzt haben Sie ja nun im Unterschied zu vielen anderen Disziplinen den Begleitfaktor, dass Sie relativ viel immer erklären müssen, was Sie so tun. So, es gibt bestimmt einen oder anderen, der sagt, okay, das, okay. Nervt es manchmal oder haben Sie das Gefühl, nein, ich habe mir jetzt mittlerweile so eine gewisse Professionalität angeeignet wie ein Politiker? Ich sag immer mehr netto vom Brutto und gefühlt wissen die Leute, was ich meine. Oder ist das, stört es manchmal immer so ein bisschen die Grundlagen des eigenen Handelns rechtfertigen zu müssen?
Ja, das ist natürlich wie bei allen anderen Menschen auch manchmal tagesformabhängig. In den meisten Fällen ist das, glaube ich, schon so, dass ich das gut erklären kann. Aber natürlich ist es auch manchmal so, dass ich denke, das kann ja jetzt nicht schon wieder so sein, weil da geht es mir auch primär um meine Mitarbeiter. Also die meisten, die das hier tun, die haben einen sehr hohen Anspruch an sich und auch an den Tierschutz. Und das wird manchmal von Tierschutz- oder Tierrechtsseite komplett negiert. Und das ist, glaube ich, auch nicht ganz okay, weil die Debatte sollte manchmal, glaube ich, emotionsfreier geführt werden und mehr faktenbasiert, weil das, was wir hier tun, tun wir aus einem bestimmten Grund und der ist nämlich, die beste Forschung mit dem besten Tierwohl zu verbinden. Und da tue ich mich manchmal natürlich schon schwer, weil ich natürlich weiß, wenn Sie sich alleine die Schweinehaltungsverordnung anschauen, dann hat in so einem landwirtschaftlichen Zuchtbetrieb ein Schwein ungefähr 1 Quadratmeter und bei uns haben die das 20-fache. Ja, und wir tun ja alles, dass es den Tieren so gut wie möglich geht, aber natürlich ist das auch so, dass wir die Tiere als Modell nutzen, um Fragestellungen für die Medizin oder auch die Tiermedizin zu klären. Auch das vergessen viele, dass viele Forschungsergebnisse ja auch für das Tierwohl benutzt werden. Wenn Sie jetzt einen Hund haben und der kastriert wird, wird das heute auch von Tierärzten mit minimalinvasiver Chirurgie angeboten. Ja, auch das ist ein Transfer aus der Humanmedizin in die Tiermedizin. Und natürlich ist das dann manchmal irgendwann, wenn Sie die Platte das 30. Mal auflegen, anstrengend. Aber ich glaube, wir müssen es trotzdem tun, weil wir es einfach in den letzten 15 Jahren zu wenig gemacht haben.
Was glauben Sie, in welche Richtung wird sich Ihr Fach entwickeln? Wird es breiter werden? Wird es vielleicht auf spezielle Tierarten fokussiert bleiben oder wird es expandieren, weil wir nun ein exponentielles Wachstum des medizinischen Fortschritts und der Erkenntniswellen haben? Also, oder wird es durch die Digitalisierung und KI quasi irgendwann wegsimuliert? Also was wäre da zu erwarten?
Also ich wäre der Letzte, der jetzt sagen würde, es wäre nicht gut, wenn ich überflüssig werden würde. Ja, da glaube ich nur noch nicht dran. Auch wenn ich sehr forschungsaffin bin, glaube ich schon, dass wir Tierversuche in bestimmten Bereichen, also gerade was so Pharmakologie, Toxikologie angeht, sehr viel standardisierter auch vorhersagen können und vielleicht in vielen Bereichen dann nicht mehr brauchen. Wir werden sicherlich also Primatenforschung weiter reduzieren können. Wir werden auch weiter schwer belastende Tierversuche reduzieren können. Aber in bestimmten Bereichen werden wir wahrscheinlich noch auf absehbare Zeit darauf angewiesen sein. Trotzdem werden sich parallel natürlich also sogenannte Ersatz- oder Ergänzungsmethoden natürlich weiterentwickeln und auch wir forschen da ja regelhaft dran. Und das wird, glaube ich, so ein Zusammenspiel sein. Was man von politischer Seite da aber natürlich machen muss, ist, die auch natürlich ausreichend zu fördern. Also sie können halt nicht sagen, wir müssen jetzt alle E-Autos fahren, wenn sie dann keine Ladesäulen bauen wollen. Das funktioniert halt nicht. Und so ähnlich ist das hier. Sie können halt auf der einen Seite nicht Tierversuche verbieten, aber dann nicht das Geld für Alternativen bereitstellen. Das würde nur dazu führen, dass die halt in andere Länder mit schlechterem Tierschutzstandard, mit geringeren Preisen halt verlagert werden. Und das wäre ja auch nicht im Sinne, glaube ich, der Bevölkerung.
Letzte Frage. Jetzt hat es sich ja im Werdegang doch etwas anders entwickelt, als Sie vielleicht ursprünglich mal gedacht haben. A, heißen Sie das gut? B, was würden Sie sich denn sagen, wenn Sie nochmal mit sich sprechen könnten, als etwas jüngerer Mensch?
Nee, das war ja, wie Sie auch schon am Anfang gesagt haben, gar keine geplante Karriere. Das hat sich so ergeben. Aber wie so oft habe ich von meinem Doktorvater Jörg Kalf, der jetzt der Ordinarius für Chirurgie in Bonn ist, sehr viel gelernt. Und auch von unserem gemeinsamen Chef, Professor Andreas Hirner, der auch menschlich einfach eine Inspiration war und der mir damals schon gesagt hat, Sie können ja immer wieder in die Chirurgie zurück, ist ja gar kein Problem. Operieren kann ich jedem beibringen, denken ist schon schwieriger. Und das, was er mir auch immer gesagt hat, gehen Sie da vorbehaltlos ran und wenn das interessant für Sie ist, machen Sie das. Und von daher, glaube ich, hat sich das auch weiterhin als positiv bestätigt, weil eins habe ich hier nicht Routine, es kommt jeden Tag was Neues und das Schöne an der Forschung ist, Sie überlegen sich was, Sie probieren das aus, im günstigsten Fall können Sie das publizieren und das hat einen Benefit für auch andere und im negativen Fall müssen Sie sich halt was Neues überlegen und nochmal anfangen und das macht natürlich auch einen Reiz aus, nicht alles funktioniert. Aber das ist das Schöne an Forschung, weil wenn wir vorher wüssten, was rauskäme, müssten wir es ja nicht beforschen. Also das ist schon schön und sehr abwechslungsreich.
Herr Professor Teuber, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.